Und gleichzeitig ist es die wundervollste Geschichte, die je aufgeschrieben wurde und die sich je zugetragen hat, die Geschichte von unserer Rettung. Ich lese sie nach dem Lukas-Evangelium, zweite Hälfte von Kapitel 22 und das Kapitel 23. Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, sagten sie: Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief: Halt, hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel. Und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des hohen Priesters. Ich lasse jetzt hier die Begebenheit mit der Verleugnung Jesu durch Petrus aus. Es heißt dann weiter: Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm: Du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Und noch viele andere Schmähungen musste er über sich ergehen lassen. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältestenschaft des jüdischen Volkes sowie die führenden Priester und die Schriftgelehrten zu einer Sitzung des Hohen Rates und ließen Jesus vorführen. Bist du der Messias? Dann sag es uns, forderten sie ihn auf. Er entgegnete: Wenn ich es euch sage, glaubt ihr es mir ja doch nicht. Und wenn ich euch frage, antwortet ihr nicht. Aber von nun an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen sehen. Da riefen sie alle: Dann bist du also der Sohn Gottes? Er erwiderte: Ihr sagt selbst, dass ich es bin. Darauf erklärten sie: Wozu brauchen wir noch Zeugenaussagen? Wir haben es ja selbst gehört und noch dazu aus seinem eigenen Mund. Der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und der König. Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge: Ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten: Mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand um, und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte: Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor: Weg mit ihm, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter: Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der tobenden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Cyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf, und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich. Weint über euch selbst und über eure Kinder, denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen: Glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht haben und es nie gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns herab, und zu den Hügeln: Begrabt uns. Denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß dieser Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war und in dem noch nie jemand gelegen hatte. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu.
Die Kreuzigung und Auferstehung Jesu, das sind die zentralen Ereignisse der Menschheit schlechthin. Und der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Hier sind wir eigentlich am Kern von dem, was wir glauben, von dem unser Leben abhängt. Und der Film von Mel Gibson, Die Passion Christi, bringt dieses zentrale Geschehen gerade wieder in der Osterzeit den Menschen in die Köpfe und es ist zu hoffen auch in die Herzen. Und es ist zu hoffen, dass die Menschen wieder erwachen und begreifen, dass das, was damals geschah, heute ihnen neues Leben schenkt. Erschütternd ist, was wir von sogenannten Christen über die Kreuzigung zu hören bekommen. Offenbar scheint dieser Film dazu zu führen, dass Menschen, auch Leute, die sich Christen nennen, sich outen, endlich mal sagen, was sie eigentlich denken über Jesus. Und so hörte man von einer Kirchenrätin, Irene Gissel, eine kleine Mitteilung in der Presse. Das ist eine Frau, die zum höchsten Gremium der evangelischen Kirche im Kanton Zürich gehört und sie hat das nicht am Stammtisch oder im Restaurant oder zu Hause ihrem Mann erzählt, sondern sie hat das vor der Synode erzählt. Das ist das höchste kirchliche Gremium im Kanton Zürich. Hat sie sich zu diesem Film geäußert. Und sie sagt, der Film beziehe sich auf die Opfertheorie, wonach Jesus sich geopfert habe, um Erlösung für die Menschen zu erlangen. Mal aus meiner Sicht ein Kompliment an den Film. Offenbar stellt man das fest, wenn man ihn ansieht, dass es um Erlösung geht durch das Opfer Jesu. Aber dann fährt sie weiter. Von dieser Theorie habe sich die reformierte Kirche eigentlich verabschiedet. Gewalt könne niemals Grundlage von Erlösung sein. Gott will und braucht keine Opfer, um gnädig zu sein. Und wissen Sie, was mich an dem noch mehr erschüttert? Dass das eine kleine Mitteilung in der Presse ist und dass in der Synode nicht ein Aufstand sich angebahnt hat. Dass man nicht empört ist über so etwas. Was bleibt denn noch, wenn der Gekreuzigte nicht mehr der Gekreuzigte ist? Was bleibt denn noch übrig von der Kirche? Was hat die Kirche überhaupt zu erzählen dann? Wenn das am 1. April geschrieben worden wäre, könnte man noch vermuten, dass es sich um einen ganz schlechten und geschmacklosen Witz handelt. Aber es ist schon am 31. März in der Zeitung, nicht am 1. April. Es war tatsächlich ernst gemeint. Es ist ein Armutszeugnis für die Kirche und für die Christenheit, wenn auf höchster Stelle so eine Äußerung gemacht werden kann, ohne dass öffentlich widersprochen wird. Vielleicht kommt das ja noch. Wenn das Kreuz aus dem christlichen Glauben entfernt wird, bleibt nichts mehr, aber auch gar nichts mehr übrig. Dann gibt es keine Erlösung für die Schuld, dann gibt es keine Auferstehung, dann gibt es nichts mehr. Dann können wir jetzt sagen, okay, wenn das so ist, und wenn wir der höchsten Instanz in der evangelischen Kirche Recht geben wollen, dann packen wir zusammen. Ist unser letzter Gottesdienst, wir haben nichts zu sagen. Ist alles wirklich absolut bedeutungslos. Paulus sagt ganz deutlich, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Das ist so. Das Kreuz ist der Inbegriff der Kraft Gottes. Und deshalb möchten wir uns heute Morgen ganz besonders mit dem Abschnitt der Kreuzigung beschäftigen. Jesus sich kreuzigen ließ. Ich bin ja am nächsten Karfreitag nicht da und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, über das Kreuz zu predigen. Es ist gut, wenn wir das nächsten Freitag nochmal hören. Nicht dieselbe Predigt, aber bestimmt wird das Kreuz das Thema sein. Jesus für dich am Kreuz geblieben, das so habe ich es überschrieben, wir sehen vier Gesichtspunkte. Jesus, sein Erbarmen ist erstaunlich. Als zweites werden wir sehen, Jesus ist selbstlos. Als drittes, Jesus vergibt gern. Und als viertes, Jesus beeindruckt Menschen. Jesus, sein Erbarmen ist erstaunlich. Jesus wurde mit zwei Verbrechen gekreuzigt. Er selbst wurde ans mittlere Kreuz geschlagen. Die Kreuzigung war überaus grausam und furchtbare Hinrichtungsmethode, die die Römer von den Karthagern übernommen hatten. Sie wurde nur bei Sklaven und Verbrechern angewandt. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden, weil das so eine schlimme Hinrichtungsart war. Im Bibellexikon lesen wir etwas über den Vorgang dieser Kreuzigung. Da heißt es, bei der Annagelung wurden die Nägel zwischen den Knochen der Handgelenke hindurchgetrieben und verursachten unerträgliche Schmerzen der verletzten Nerven. Den Aufgehängten quälten furchtbaren Durst und rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Und die Hängelage verursachte Atemnot und der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich gestützt auf den Nagel durch die Füße vorübergehend aufrichtet. Also immer wieder an diesem Nagel musste er mit ganzer Kraft sich hochheben, damit man nicht erstickt. Das war der Todeskampf, immer das wieder versuchen aufzuatmen, wieder Luft zu schnappen und dann wieder der ganze Druck, also im Heben und Senken des Körpers, in dieser Atemnot und Atemschöpfen vollzog sich dieser Todeskampf. Aber es waren nicht nur diese Qualen, die Jesus in Angst versetzte, als er in Gethsemane seinen Vater bat, ihn, wenn es möglich wäre, von diesem Weg zu verschonen. Die Schmerzen waren nur ein kleiner Teil dessen, was Jesus durchmachen musste in dieser Zeit. Denn nun machte sich die ganze finstere Welt gegen ihn auf. Er wurde einem Generalangriff des Teufels ausgesetzt. Das war der Kampf. Der Teufel, der mit allen Kräften, allen Mächten darum kämpfte, dass Jesus nicht an dieses Kreuz ging. Es gibt Ausleger, die sehen in diesen 3 Stunden Finsternis eine Symbolik in der Finsternis, in den finsteren Mächten, die sich nun über Jesus hergemachen und ihn versuchen, das, was er nun vorhat, ihm zu vereiteln. Jesus sagte ja selber, wir hörten das, als sie ihn gefangen haben, und sagte, jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Nun werde ich mich diesem Angriff ausliefern. Jesus wurde von diesen Ereignissen nicht überrascht. Er wusste es schon lange, dass er einen furchtbaren Tod erleiden wird. Er wusste auch, dass er gekreuzigt werden wird. Das war nicht eine Überraschung, wie viele Ausleger gerne sagen möchten, ja, er war dann überrascht, dass sie ihn gekreuzigt haben und ihn verkamen. Nein, Jesus wusste das. Ich bin gekommen, sagte er seinen Jüngern schon lange vorher, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden, und ich wünschte, es würde schon brennen. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Jesus hat immer gewusst, was er tun wird. Er war kein Versager, auch wenn man das gerne aus ihm machen möchte. Nein, er wusste von Anfang an, was sein Weg und welchen Weg er gehen wird. Und in diesem furchtbaren und schwierigen Kampf am Kreuz beschäftigt sich Jesus nicht mit Gedanken der Rache. Er überlegt sich nicht, wie kann ich das meinen Peinigern heimzahlen, was sie mir jetzt antun. Und wenn ich dann auferstanden bin, dann werde ich alle bodigen. Ich werde es euch noch zeigen. Nein! Er betet für seine Peiniger. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Erbarmen ist erstaunlich. Er denkt nicht an sich am Kreuz. Er denkt an seine Peiniger und nicht gegen die Peiniger, sondern für seine Peiniger. Müsst einmal die Ostergeschichte lesen von A bis Z, und ihr werdet staunen, dass der Blick Jesu nicht auf sich selber gerichtet war, sondern immer auf die Menschen. Was sagt er seinen Jüngern? Warum seid ihr eingeschlafen? Ihr lasst mich im Stich. Ich bin ein Armer. Nein, er sagt, warum seid ihr eingeschlafen? Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Es ging Jesus um die Jünger, nicht um sich. Hier geht es ihm um die Peiniger. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er erfleht Gnade für seine Peiniger. Sie wissen nämlich wirklich nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, dass sie eben dran sind, den König aller Könige, den zu spotten, ihn hinzurichten, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie haben keine Ahnung, was sie tun. Und Jesus empfindet Erbarmen mit diesen erbarmungswürdigen Menschen. Und Jesus lebt hier in seiner schwierigsten Stunde genau das, was er seinen Jüngern lehrte. Liebt eure Feinde, tut Gutes, die euch hassen, denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Am Kreuz bewies Jesus, dass er von seinen Jüngern nichts erwartete, was er nicht selber bereit war zu tun. Haben wir selber dieses erbarmende Herz von Jesus? Oder sprechen wir gern von Feindesliebe, aber in Wirklichkeit haben wir keine Ahnung? Mit Recht, so wie Jona, sagen wir doch schnell, mit Recht hasse ich. Mit Recht habe ich einen Zacken auf den. Mit Recht bin ich sauer. Das ist mein Recht. Das fordere ich ein. Und ich darf beleidigt sein. Ich habe das Recht, beleidigt zu sein. Paulus gehörte zu den Christen, die dieses erbarmende Herz hatten. Er sagt, man verflucht uns, aber wir segnen. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Sind wir bereit, von Jesus zu lernen, Feindesliebe zu praktizieren, oder gehören wir zu denen, die sie lediglich propagieren? In seiner schwersten Stunde hat Jesus für seine Feinde gebetet. Das Zweite, Jesus ist selbstlos. Eine Hinrichtung war für die Menschen eine große Attraktion. Das wäre heute nicht anders, wenn wir heute keine Fernseher und keine Theater und nichts hätten und jemand würde hingerichtet. Da würden alle laufen. Da ist was los, das ist interessant, man weiß sonst eh nichts, was tun. Da läuft man hin. Wäre heute genauso, wir haben unsere Hinrichtungsszenen in Videos und Kinos und überall. Wir rennen auch dahin. Gucken die brutalsten Sachen an. Das wäre heute nicht anders. Und wie das so ist, wenn Menschen zu Unmenschen erklärt werden, und das wurde ja Jesus, wenn Menschen zur Hinrichtung freigegeben werden, dann brechen alle Schranken der Menschenwürde. In fassungsloser Respektlosigkeit werden dann diese Menschen traktiert. Das ist immer das, was mich auch bei diesen Filmen im Dritten Reich immer erschüttert. Zuzusehen, zu was Menschen fähig sind. Über andere Menschen, mit anderen Menschen umzugehen. Menschen, die zum Teil liebenswürdige Menschen sind, die werden behandelt schlimmer als Tiere. So ist das, so sind wir. Und als ob die Geißelung und Kreuzigung nicht schon genug gewesen wäre, Jesus wird zu all dem noch hemmungslos verspottet. Die Leute machen sich lustig über ihn. Die sagen, anderen hat er geholfen, soll er doch sich selbst helfen, wenn er von Gott der gesamte Messias ist, der Auserwählte. Immerhin wissen die Leute, dass er anderen geholfen hat. Man muss eigentlich mal fragen, nur schon das allein hätte Respekt verlangt vor Jesus. Dass er sich nicht selber helfen kann, ist noch was anderes. Aber dass er anderen geholfen hat, das allein hätte hohen Respekt verdient. Aber plötzlich ist alles nichts mehr wert, was er getan hat. Plötzlich hat man nur noch Spott und Hohn im Kopf. Sogar die römischen Soldaten ließen sich von dieser Stimmung mitreißen, die ja eigentlich mit Jesus überhaupt nichts am Hut haben, gar nichts Emotionales verbunden war. Sie ließen sich mitreißen und sagen, ja, sie haben ja dieses Schild da angemacht, König der Juden, wenn du König der Juden bist, dann hilf dir doch selbst. So ein Blödsinn, dass die erzählen. Die römischen Könige, da kam noch keiner von einer Hinrichtung zurück oder hat sich selbst erlöst. Die haben einfach auch mitgemacht. So Mitläufer. Offenbar war die Stimmung aufgeheizt. Aber Jesus half sich nicht selber. Er blieb am Kreuz hängen. Denn Jesus wollte gar nicht sich selber helfen. Das haben die gar nicht begriffen. Es ging ihm ja gar nicht um sich. Um sich selbst zu helfen, das hätte er doch können. Jesus wollte uns helfen. Er wollte für unsere Schuld am Kreuz sterben. Darum stieg Jesus nicht vom Kreuz herunter. Ich bin überzeugt, Jesus hätte jederzeit vom Kreuz steigen können. Bei seiner Gefangennahme sagt er zu Petrus, steck dein Schwert weg. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde. Sofort. Jesus hätte sofort 12 Legionen Engel gehabt. Meint ihr, wie hätten die gestaunt? Wie hätten die gestaunt, wenn die ganze Macht und Herrlichkeit Gottes plötzlich offenbar geworden wäre? Wir werden es noch erleben. Es kommt der Tag, wo diese Herrlichkeit offenbar wird. Er wollte sich nicht selber helfen. Er war fest entschlossen, uns zu helfen, dir und mir. Der Teufel wäre noch so froh gewesen, hätte Jesus seine Macht eingesetzt. Der beißende Spott war der verzweifelte Versuch des Teufels, Jesus doch noch vom Kreuz herunterzuholen. Jesus widerstand dieser Versuchung. Er verzichtete darauf, seine Macht und Herrlichkeit zu demonstrieren. Hier wird uns auch die Tiefe der Aussage deutlich im Philipperbrief. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Jesus war absolut selbstlos. Er hat nicht im Sinn gehabt, sich selber zu helfen. Hätte das im Sinn gehabt, dann wäre er gar nie ans Kreuz gegangen. Hätte gar nicht nötig gehabt, hätte schon alles abgeblockt vorher. Hätte die Legionen Engel bestellt und alles wäre erledigt gewesen. Nein, Jesus wollte für uns sterben. Er wollte uns helfen. Er war eben selbstlos. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und es war für ihn eine große Herausforderung, da bin ich überzeugt, das war sein Kampf, diese Versuchung zu widerstehen. Nicht vom Kreuz zu kommen, bei all dem Spott und es ihnen zu zeigen, sondern dran zu bleiben. Warum werden wir noch sehen, warum Jesus am Kreuz blieb? Drittens, Jesus vergibt gern. Die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden, beschimpften und verspotteten ihn, wie alle anderen. Das sieht man im Matthäus- und Markus-Evangelium. Beide haben ihn verspottet, der zur Linken und der zur Rechten, am Anfang. Aber die Zeit wird lang, die man am Kreuz hängt. Die Stunden gehen langsam vorbei und da begann erneut einer dieser Männer, zu Jesus zu verspotten. Er sagt, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selber und hilf auch uns. Es ging natürlich vor allem um den zweiten Teil, oder? Dass er ihm hilft. Er wollte erlöst werden, indem er Jesus provoziert. Und war sogar der irren Meinung, dass er eine Rettung verdient hätte. Beim anderen Verbrecher hatte sich eine Wandlung vollzogen. Er wies den Spötter zurecht. Er sagt, fürchtest du Gott auch jetzt nicht, wo du ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat kein Unrecht getan. Plötzlich hat sich in diesem Mann etwas gewandelt. Während der langen und endlosen und quälenden Stunden am Kreuz erkannte dieser Mann, wer neben ihm hingerichtet wurde. Plötzlich war ihm bewusst, dass tatsächlich der König der Juden neben ihm war. Dass da jemand hingerichtet wird, den keine Schuld trifft. Plötzlich war ihm das klar. Und er sagt zu Jesus, Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Er hat verstanden, dass Jesus wirklich König ist. Der König aller Könige und Herr aller Herren. Und Jesus bestätigt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Selbst in dieser schwierigen Stunde in den Qualen, die Jesus zu erleiden hatte, in dem Kampf, den er führte, kümmert er sich noch um diesen Mann, der ihn noch wenige Stunden vorher verspottet hatte. Jesus sagte nicht, lass mich jetzt in Ruhe, ich bin beschäftigt, siehst du nicht, dass ich Schmerzen habe und am Kämpfen bin. Belästige mich nicht jetzt, vorher hast du mich verspottet, jetzt willst du wieder was von mir. Sei ruhig, geh deinen eigenen Weg, du hast genug Sünde. Genug Dreck am Stecken. Du hättest früher kommen können, jetzt ist es vorbei. Nein. Jesus wendet sich diesem Mann zu und verspricht ihm die Rettung. Warum? Weil Jesus gern vergibt. Dieser Mann hat drei Einsichten. Dieser Mann erkannte, dass er schuldig war. Er akzeptierte die Strafe, die er verdient hat. Er sagte, ich bin zu Recht an diesem Kreuz. Er gesteht seine Schuld ein und tut ein zweites, er erkannte Jesus als den wahren Gott, der unschuldig stirbt am Kreuz. Keine Schuld trifft, dass er der König der Juden ist, hat er anerkannt. Und er bittet Jesus, dass er gnädig ist und dass er ihn aufnimmt in seinem Reich. Diese drei Dinge hat dieser Mann getan. Und heute geschieht das genauso wie damals. Selbst wenn du heute, bevor du diesen Raum betreten hast, dich über Jesus lustig gemacht hast, oder wenn du noch hier drin sitzt und vielleicht bist du das erste Mal hier und bist vielleicht wegen der Tafel hier raufgekommen und hast gesagt, ja, das sind ein paar Fromme, ich sitze mal rein und dann denkst du, oh, das sind die typisch die Frommen, die gucken so wieder nach vorne und da vorne spricht einer und so und dann reden sie immer von Jesus. Vielleicht machst du sich lustig gemacht innerlich, aber wenn du plötzlich begreifst, wer Jesus wirklich ist, dann kannst du jetzt mit Jesus sprechen. Und Jesus wird auf dich hören. Warum? Weil er gern vergibt. Er sagt dir dann nicht, ja, jetzt bist du hier hochgekommen und hast allen Spott in dir gehabt und so und hast dich lustig gemacht über die Frommen und jetzt soll ich dich ernst nehmen, wenn du mich anrufst. Er wird dich ernst nehmen, wenn du ihn anrufst. Hier drin kann dein Leben einen neuen Anfang bekommen. Jeder, sagt Petrus, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Denn Jesus vergibt gern. Und er rettet gern. Hast du Jesus schon angerufen? Hast du ihn schon angesprochen wie dieser Mann am Kreuz? Hast du schon erkannt, dass du wirklich eine Strafe verdient hast, dass du schuldig bist, dass du nicht so ein guter Mensch bist, wie du vielleicht bis jetzt gemeint hast? Das hat dieser plötzlich gemerkt. Hast du verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für dich am Kreuz gestorben ist, der das für dich getan hat, selbstlos, weil er dir helfen will? Und als drittes, bitte Jesus, dass er nun dein Leben bestimmt. Also ich bekenne meine Schuld, ich anerkenne Jesus als den Erlöser und Retter, der für meine Schuld gestorben ist, und ich lasse Jesus nun die Führung in meinem überlasse Jesus die Führung in meinem Leben. Paulus schrieb den Römern, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer noch nicht gerettet ist, heute, jetzt. Und wenn du bis dahin immer überheblich über Jesus gedacht hast und über die Christen, heute, jetzt kannst du ein neues Leben bekommen. Ein neuer Mensch werden. Du kannst ein Leben bekommen, das über den Tod hinaus Bedeutung hat. Weil du gerettet wirst und dir die Sünden vergeben werden. Noch als viertes und letztes, Jesus beeindruckt Menschen. Inzwischen war es Mittag geworden, eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen, dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, stirbt, dann geht das nicht ohne große Begleiterscheinungen. Dann geschieht einfach etwas. Das war bei seiner Geburt so. Es ist vieles geschehen, es sind Engel erschienen, sind die Weisen gekommen. Also es ist vieles, vieles geschehen, was einfach außerordentlich ist. Und genauso ist es, wenn er stirbt. Es ist einfach außerordentlich. Es ist nicht normal. Es ist absolut nicht normal. Warum? Da stirbt kein normaler Mensch, da wird Gott hingerichtet. Der Schöpfer des Himmels und der Erde wird ans Kreuz geschlagen. Das kann doch nicht einfach normal vonstatten gehen. Also es wird finster. Jetzt kommen all diese Theologen und sagen, ja, aber das muss man nicht so ernst nehmen, das mit der Finsternis, das ist nirgends belegt und pipapo. Aber es gibt eine Aussage, die zumindest belegt, dass es Belege gegeben hat. Das ist Tertullian, ein Verteidiger des Glaubens, der sagte, im selben Augenblick, als Jesus gekreuzigt wurde, verschwand das Tageslicht, während die Sonne erst die Mitte ihrer Bahn erreicht hatte. Für eine bloße Sonnenfinsternis musste das natürlich halten, wer auch davon nicht wusste, dass es im Hinblick auf Christus vorausgesagt war. Und doch habt ihr hiervon als von einem Weltunglück den Bericht in euren Archiven. Das hat der Tertullian geschrieben. Als der Tertullian das geschrieben hatte, gab es diese Archive. Man konnte ihm öffentlich widersprechen und sagen, du lügst, das gibt's nicht in den Archiven. Wenn wir heute diese Berichte nicht haben, heißt es nicht, dass sie nicht existiert haben. Dann heißt es, dass wir diese Archive noch nicht gefunden haben. Das ist das Einzige, was wir wissen. Aber dass es diese Berichte deswegen nicht gibt, wenn wir die Archive nicht finden, das ist ein völliger Witz. Das ist ein blödes Argument. Hier haben wir einen Zeitzeuge, der diese Archive kannte und öffentlich den Glauben verteidigt und in der Öffentlichkeit sagt, das ist in den Archiven. Und dann hätte ja jeder sagen können, nein, du lügst, hast keine Ahnung von unseren Archiven. Ja, es war so. Die Bibel sagt es ja auch. Es ist auch ein Archiv. Dem will man einfach nicht so glauben, aber es ist auch ein Archiv, einfach das noch erhalten hat. Mit einem lauten Aufschrei stirbt Jesus. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Nun hatte Jesus für uns das Ziel erreicht. Jedenfalls war der römische Offizier, der das Kommando für diese Kreuzigung hatte, sehr beeindruckt von dem, was er erlebte. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Ein römischer Hauptmann, das war kein Jude. Er war beeindruckt von dem, was er sah. Er musste sagen, das muss ein frommer Mann sein, das muss ein Gerechter sein, das muss tatsächlich ein göttlicher Mensch sein. Er war beeindruckt. Aber nicht nur der Hauptmann. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen zurück. Sie waren beeindruckt. Jesus beeindruckt. Bis heute. Wenn Menschen Jesus begegnen, sind sie beeindruckt. Geht nicht anders. Wer Gott begegnet, ist beeindruckt. Und das sind Zeugnisse von Menschen, von denen man es gar nicht erwartet. Wer erwartet so eine Aussage von einem römischen Offizier, der für Hinrichtungen zuständig ist? Das war nicht seine erste Hinrichtung, glaube ich nicht. Wenn er Offizier ist, hat er das schon x-mal gemacht. Gekreuzigt wurde viel. Ich fasse zusammen. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz geblieben. Jesus, sein Erbarmen ist erstaunlich. Jesus ist selbstlos. Jesus vergibt gern. Und Jesus beeindruckt Menschen und das bis heute. Jesus starb am Kreuz für dich und für mich. Ist dir klar, warum er das tat? Ja, richtig. Jeder Gläubige kann das sofort sagen. Er tat es, weil er dich liebt. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, also als wir noch nicht liebenswert waren, menschlich gesagt. Hätte er das nämlich nicht getan, dann wären wir alle verloren und wir würden ewige Qualen leiden müssen. Ich bin fast sicher, ich muss fast sagen, weil ich ja nicht ganz sicher sein kann, aber ich bin fast sicher, was Jesus vor Augen hatte, als er starb. Er wollte nämlich uns ersparen, dass wir in die Hölle kommen, um es ganz plump zu sagen. Am Kreuz sehen wir nämlich, wie schwer unsere Sünde wiegt, wie katastrophal die Sünde des Menschen ist. Jesus hatte all die Menschen vor sich, die verloren gehen, in ewige Qualen bleiben müssen, wenn er sich nicht opfert. Diese schreckliche Zukunft von uns Menschen, wenn wir ohne Jesus sterben, ist das Grundmotiv jeder Mission und jeder Evangelisation. Hudson Taylor, der sein Leben für die Chinesen einsetzte, der hatte immer ein inneres Bild vor Augen, und zwar Eisenbahnwagen voll Chinesen, die in die Hölle fuhren. Das hat er vor Augen gehabt. Und das wollte er nicht. Deshalb hat er sich aufgemacht, um in China das Evangelium zu verkündigen. Wir diskutieren manchmal lieber darüber, ob jemand, der von Jesus nichts gehört hat, wirklich verloren geht oder nicht. Warum? Weil es zu schmerzhaft ist, das zu sehen. Weil es zu schmerzhaft ist. Aber genau das hat Jesus gesehen, sonst hätte er das nicht auf sich genommen. Für was hätte es dann tun sollen? Hat es doch genau für das getan. Das ist die Liebe, dass er uns aus der Verlorenheit aus der Hölle herausreißt. Das ist der Grund. Und das ist die Liebe. Ich war kürzlich an einem Konzert und habe so diesen Musiker angeguckt und habe gedacht, das sind feine Leute. Dann habe ich gedacht, sind das Christen? Und wenn das keine Christen sind, dann sind diese feinen Leute in der ewigen Qual, und das hat mich wieder innerlich richtig, richtig betroffen gemacht. Aber ich merke, wie gern ich das auch wegschiebe, weil das schmerzt. Und das nimmt mich in eine Verantwortung hinein, die ich vielleicht nicht immer gerade haben will. Wenn ich weiß, ich gehe jetzt mit jemandem und ich laufe über die Straße und der wird jetzt, gerade ich sehe, der wird überfahren, aber wenn ich ihm jetzt noch sage, du halt schnell, dann realisiert er das und er wird nicht überfahren. Oder? Das ist doch nett, dann sage ich doch halt schnell, ist doch ganz klar. Ja, so ist das mit dem Evangelium. Nur, dass die Leute nicht so schnell reagieren, wie beim über die Straße gehen, das ist unser Problem. Dass sie das nicht verstehen wollen, nicht glauben wollen. Aber das war das, was Jesus tat, und das war seine Liebe, dass er uns von dieser Verlorenheit herausgerissen hat, damit wir nicht in Ewigkeit verloren sind. Sonst hätte er das nicht machen brauchen. Nur das war es. Und das ist seine Liebe. Wenn wir als Christen, als Gemeinde Mission unterstützen, Evangelisation, da müssen wir immer wieder uns mit diesem Bild konfrontieren lassen, dass der Mensch ohne Jesus verloren ist und ewige Qualen erleidet. Und dass die Liebe Gottes das ist, dass er aus dieser Katastrophe einen Ausweg geschaffen hat. Das ist Ostern. Das ist die Botschaft der Rosen. Und manchmal, ich weiß, in der Verkündigung ist das eine Herausforderung, wir hören viel lieber einfach nur die Seite der Liebe Gottes. Ja, nicht Gericht predigen. Vielleicht geht der Name und sagt, ja, der Jürgen hat uns wieder heute die Hölle heiß gemacht. Ja, die Hölle ist heiß. Die muss man nicht heiß machen. Sie ist heiß und deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben. Keinen anderen Grund gibt es. Wir können nicht von der Liebe Gottes sprechen und verschweigen, aus was, warum er uns geliebt hat, was seine Liebe getan hat für uns. Er hat uns aus der Hölle gezogen. Das sollte uns dankbar machen und sollte uns wieder neu ermutigen, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen und alles daran zu setzen, dass noch viele Menschen gerettet werden. Hören wir zum Schluss noch auf ein Wort aus dem Propheten Jesaja, der nochmals deutlich macht, was Jesus getan hat. In Wahrheit aber hat Jesus die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt war, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält. Und wegen unserer Schuld und unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab. Wir sind die anderen. Wird er wieder zum Leben erweckt. Und wir Nachkommen haben. Wir sind die Nachkommen, die an Jesus glauben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Danke, Herr Jesus. Es ist fast unfassbar, was du getan hast für uns. Und es ist fast unfassbar, in welcher Selbstlosigkeit du das getan hast. Und wer diesem ganzen schrecklichen Geschehen, können wir einfach eins feststellen, du hast immer an die anderen gedacht. Und du hast an uns gedacht. Menschen, die verloren sind, ohne dein Opfer. Und deine Liebe zu uns war so groß, dass du all das auf dich genommen hast. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und was das heißt, die Tiefe dieses, was du getan hast, werden wir vermutlich erst wirklich begreifen, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn wir vor dir stehen, an dem Tag, wo du wiederkommst, das wird ein Jubel und eine Freude sein. Ja, Herr, schenk, dass wir mit diesem Blick, den du hattest für die Menschen, die verloren sind, dass wir auch diesen Blick haben in unserem Leben. Und dass viele Menschen gerettet werden, indem sie an dich glauben. Du weißt auch, ob Menschen hier drin sind, die so wie der Mann am Kreuz, der Seite von Jesus vielleicht früher über dich gespottet hat, aber jetzt berührt ist von deiner Gegenwart, von deiner Wirklichkeit. Rette du jetzt dieses Leben. Wir beten dich an und rühmen deinen wunderbaren Namen und wir bezeugen, ganz deutlich, dass wir glauben, Herr Jesus, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Und wir bezeugen, dass dieses Opfer absolut nötig war, weil unsere Sünde so groß ist. Amen.